Glück auf, liebe Geschwister. Ich muss dem Gordon da einen Hauch widersprechen. Für mich ist es kein Abstieg, herunterzukommen aus Sosa, sondern ein Aufstieg, meinen Geschwistern hier dienen zu dürfen. Ich darf euch sicherlich liebe Grüße sagen von meinen Geschwistern in Sosa aus der Baptistengemeinde. Und ich nehme gerne, wenn ihr das möchtet, Grüße wieder mit nach Sosa ins Kühlerdorf. Es wurde gewünscht, 2, 3 Worte zu mir. Mein Name ist Danny Siegel, ich bin freischaffender Dichter, Musiker und Prediger. Das ist mein Job. Ich habe Gymnasiallehramt für Deutschgeschichte und Ethik studiert und evangelische Theologie und Philosophie. Und so der Herr will, werde ich dann noch ein paar Studien jetzt draufsetzen, aber Dichter bleiben sozusagen. Also nebenher noch ein wenig der Theologie frönen, um den Geschwistern einen segensreichen und gut abgesicherten Dienst zu gewährleisten. Das könnt ihr gerne in eure Gebete mit einschließen. Die Immatrikulationsphase ist jetzt demnächst und es geht darum, wie genau das ablaufen soll, wie genau ich meine freiberufliche Tätigkeit und das Studium gewichte, so dass es den Geschwistern dient. Es geht nicht um mein Ego, um noch einen Abschluss einzuheften, sondern es geht darum, ja, den Dienst möglichst sorgsam zu versehen, mit klarem Verstand und gläubigem Herz. So, das zu mir. Ich würde noch gerne kurz für die Predigt beten, in der Stille. Herr, ich bitte dich, segne du mein Stückwerk, gib mir Weisheit, den Geschwistern zu dienen. Nutz du meine Gaben und hilf, dass das Gute, das von dir Gewirkte, behalten werde. Segne uns diese Zeit, dass es eine Predigt ist, auch für mich, zu mir selbst gesprochen, zu meinen Geschwistern und zu allen, die es hören werden. Herr, segne du uns diese Zeit und sei du mit deinem Geist gegenwärtig. Amen. Also ich bedanke mich für die Einladung. Es ist ja immer so ein Vertrauensvorschuss. Ihr kennt mich noch nicht, ich kenne euch noch nicht. Das ist mir eigentlich auch immer das Liebste sozusagen. Da ist man sehr vorbehaltlos, kann einfach reingehen und einfach reinstarten und gucken, was passiert. Und dann wird man sehen, ob man wieder eingeladen wird oder nicht. Wie immer gilt, alles, was ich sage, besonders ich, aber egal, wer hier vorne steht, ist prüfenswert. Das ist sogar die Jahreslosung, das ist sehr dienlich. Ich bin ein fehlbarer Lehrer, aber ich habe mich besten Wissens und Gewissens bemüht, den Text so gut wie möglich auszulegen und zu übersetzen. Die Übersetzung, die ich wählte, ist eine Mischung aus meiner eigenen und der Einheitsübersetzung. Ich habe mich so daran lang gehangelt. Es ist ein längerer Text. Ich bin ein Fan davon, das Wort, die Heilige Schrift, im Zusammenhang zu sehen und auszulegen und nicht zu zerstückeln und mir Verse zu glauben. Da bin ich sehr altmodisch. Und es ist aber ein längerer Text. Also wir brauchen ein bisschen Geduld, aber ich denke, wie immer beim Wort, das ist reichlich und macht einen Freude, aber man muss auch ein bisschen genau schauen. Also ich lese aus dem Evangelium nach Johannes. Es war da einer von den Pharisäern namens Nikodemus, ein Führender unter den Juden. Der suchte Jesus bei Nacht auf und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, du bist ein von Gott gekommener Lehrer, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete: Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von oben geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm: Wie kann ein Mensch, der schon alt ist, erneut geboren werden? Kann er etwa in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden? Jesus antwortete ihm: Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus dem Wasser und dem Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von oben geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst seine Stimme, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus erwiderte ihm: Wie kann das geschehen? Jesus antwortete, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, Amen, ich sage dir, was wir wissen, davon reden wir und was wir gesagt haben, das bezeugen wir, doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Wenn ich zu euch über irdische Dinge gesprochen habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich zu euch über himmlische Dinge spreche? Und niemand ist zum Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, ewiges Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie richtet, sondern damit er die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Der Herr segne an uns dies Wort. Amen. Liebe Geschwister, ein Gespräch bei Nacht. Heimlich, still, eventuell unerkannt, treffen sich da zwei. Nikodemus und Jesus. Doch wer sind diese beiden überhaupt? Und vor allem, wer ist dieser Jesus? Und wozu ist er da? Jesus, der ist den Lesern oder damals und auch wie heute den Hörern des Evangeliums nach Johannes schon bekannt. Dieser Text entstammt aus dem dritten Kapitel, das ist eine sehr moderne Bezeichnung, im Altgriechischen ist alles hintereinander geschrieben, also da gibt es diese Überschriften sozusagen nicht, das ist ein Fließtext, wenn man so will, aber wenn man darin liest oder wenn früher oder auch heute daraus vorgelesen wird, weiß der Hörer des Evangeliums schon Folgendes über Jesus. Er ist der Logos, er ist das Wort, die Vernunft, die Rede, so wird er vorgestellt in diesem sehr bekannten Johannesprolog. Tausende Theologen haben sich schon eine Waffe gemacht, wie das funktioniert, wie das zusammenhängt, wie das auf Genesis 1 zurückläuft. Er ist derjenige, der Wunder tut. Das Eröffnungswunder ist dieses Hochzeitswunder. Gott wird ganz oft als der Bräutigam geschildert. Das ganze Alte Testament ist davon voll. Und es ist kein Zufall, dass Jesus vorgestellt wird mit dem Hochzeitswunder zu Kana. Jesus wird als jemand gezeigt, der impulsiv ist. Wir erinnern uns an den Tisch der Geldwechsler, den er umstößt. Und Jesus wird als jemand gezeigt, der das Lamm Gottes ist. Und als jener, der sich Schüler sammelt. Matetai, Luther übersetzt das oftmals mit, also nicht oftmals, sondern immer mit Jünger. Das ist so ein mittelalterlicher Handwerksbegriff. Ein Handwerksmeister im Mittelalter, in dem Luther lebt, im ausgehenden Mittelalter, ist ein Meister und der hat Schüler. Und damit die Leute verstehen, was die Bibel damit meint, hat er es so übersetzt. Und wir kennen das heute nur so. Eigentlich steht da Schüler, aber Jünger ist der Begriff, der sich irgendwie eingetragen hat. Also Jesus ist jemand, der Wunder tut. Er ist die Vernunft, die Rede. Jesus ist das Lamm Gottes. Jesus ist jemand, der Schüler sammelt. Das ist der eine von den beiden. Der andere ist Nikodemus. Ich weiß nicht, wer die Serie kennt. Die ist, je nachdem, wie man aufgestellt ist, ein Hauch umstritten. The Chosen. Das ist eine Serie, die setzt ins Bild die Jünger Jesu und ihn selbst auf dem Weg. Es bedeutet ja der Erwählte im Englischen oder auch die Erwählten sozusagen. Und wie immer auch man dazu steht, inhaltlicher Seite, es bebildert die neutestamentliche Zeitgeschichte ein bisschen. Man kriegt vielleicht so ein bisschen Gespür dafür, wie das ausgesehen haben könnte. Das ist ja Kunst und nicht anbetungswürdig. Das ist ja nicht der Heiland, sondern ein Schauspieler. Und genauso ist es manchmal ganz gut, so einen Blick dafür zu kriegen. Und ich sage das deshalb, weil in der Serie, ich finde, die stärkste schauspielerische Leistung erbringt jener Nikodemus. Der ist die interessanteste Figur für mich zumindest und am stärksten gespielt. Und da bin ich nochmal aufmerksam geworden und wollte gucken, was sagt uns überhaupt die Schrift über diese Figur. Und Nikodemus, der ist recht interessant. Ich bin jemand, der mag immer Namensbedeutung und das bedeutet der Führende des Volkes, der Sieg des Volkes. Nike, altgriechisch, und Demos, das Volk, der Sieger des Volkes, und das passt auch ganz gut zu ihm, denn er ist ein Vorstehender unter den Juden, ein Anführer unter den Juden, das sagt uns der Text. Und er wird dreimal erwähnt im Evangelium nach Johannes. Und einmal stellt er sich zu Jesus, das ist ein bisschen später, wir sind jetzt in Kapitel 3, Vers 1 bis 18. Und in Kapitel 7, Vers 50 sagt er, richtet unser Gesetz jemanden, ehe man ihn verhört hat und weiß, was er tut. Da stellt er sich auch so vor Jesus und man hört schon so eine Sympathie oder zumindest so eine Loyalität, dass Nikodemus nicht einfach will, dass man diesen Jesus aburteilt oder steinigt oder sonst irgendwas. Gebt ihm doch erstmal Raum, lasst ihn doch erst einmal sprechen. Und die dritte Stelle, die es überhaupt über ihn gibt, ist die bei der Grablegung Jesu. Da spendet er, sage und schreibe, fast 38 Kilo Spezereien. Das macht man nicht einfach, wenn man irgendwie jemanden sagt, ja, das war irgendein Typ, sondern da ist irgendeine Verehrung da von Jesus, von Nikodemus Jesus gegenüber. Das ist das, was wir wissen von diesen beiden. Die treffen sich bei Nacht. Hatte Jesus sonst keine Zeit? Hatte Nikodemus sonst keine Zeit? Vielleicht ist es auch so, dass so ein Lehrgespräch am besten abends zu führen ist. Es kommt ja auch auf den Biorhythmus an. Ich habe es schon gesagt, ich bin Musiker und Dichter, ich bin eigentlich abends viel fitter. Ich mühe mich immer für die Geschwister am Morgen, aber abends ist einfach die Leistungsfähigkeit kognitiver Natur deutlich höher. Also wenn ihr abends mit mir sprecht, werdet ihr das merken, ihr habt ja noch keinen Vergleich. Vielleicht geht es den beiden so, dass sie lieber abends philosophieren und reden, so ist ja Nikodemus vielleicht auch eingestellt. Vielleicht hatten sie beide sonst keine Zeit, enger Zeitplan bei beiden. Vielleicht geht es aber auch darum, dass Nikodemus sein Gesicht wahren möchte, dass er als Anführer unter den Juden sich nicht mit diesem Jesus sehen lassen möchte. Was es genau ist, ob es noch andere Gründe gibt oder alle zusammen, das wissen wir nicht. Der Text schweigt sich dazu aus. Aber wir wissen, was da steht. Da steht nämlich, Rabbi, wir wissen, du bist ein von Gott gekommener Lehrer, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Das sagt Nikodemus erstmal als Eröffnung zu Jesus. Und ich hätte es fast überlesen. Ich musste selber nochmal im Urtext drüber gucken. Besonders bei Texten, die man gut kennt, überliest man Sachen. Und ich habe mir selber alles hier fett reingedruckt auf meinem Bildschirm, damit ich das euch nicht überlesen lasse. Da steht Rabbi, wir wissen, Plural, nicht Singular, er spricht nicht nur von sich. Nikodemus spricht irgendwie für eine Gruppe, für eine Mehrzahl, vielleicht unter den Juden, vielleicht in dem Sanhedrin, also in dem Kreis der führenden Juden, eine Gruppe, die das wissen, die sagen, wir sind sicher, du bist ein von Gott gekommener Lehrer. Derjenige, der Autorität hat, Nikodemus, der spricht Jesus als einen Didaskalos an, als einen Lehrer. Da kommt unser Didaktikbegriff her, Lehren, Didaskalos. Das ist nicht irgendjemand, dieser Jesus. Für ihn ist er ein von Gott gekommener Lehrer, kein Irrlehrer oder niemand, der aus sich selbst berufen ist, sondern jemand ganz anderes. Und Nikodemus hofft vielleicht auch auf solch ein Lehrgespräch, dass man ganz besonders philosophisch, theologisch sich mal mit so einem gescheiten Jesus, der bewandert ist in der Tora, austauschen kann, neuen Wein in alte Schläuche oder umgedreht gießen kann. Ein Gespräch von Lehrer zu Lehrer, von Ausleger zu Ausleger. Der Autorität genießt, dieser Nikodemus, der ist Jesus gegenüber nicht ablehnend, sondern er sagt, er attestiert ihm Gottes Nähe. Du bist von Gott gekommen, sagt er. Das ist eine große Würdigung, die könnte man auch Mose zukommen lassen, auch den Propheten zukommen lassen. Aber der entscheidende Punkt, auf den ich heute auch immer mal wieder kommen werde, es ist kein Messias-Bekenntnis. Er sagt nicht, du bist der Messias, du bist der Gesalbte aus dem Griechischen heraus, also der Christos, Messias und Christos ist ja derselbe Begriff, nur einmal Hebräisch und einmal Griechisch. Sondern er sagt einfach nur, du bist ein Lehrer, ein von Gott gekommener Lehrer. Wie reagiert Jesus darauf? Der sagt, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von oben geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Da steht von oben geboren, anno ten. Man kann das eben doppelt übersetzen und das ist das Entscheidende an diesem Text. Deshalb werbe ich immer dafür, die alten Sprachen zu lernen, weil man das sonst nicht sehen kann, je nachdem, wer es einem übersetzt, welche Übersetzung das ist. Es kann so viel bedeuten wie erneut geboren oder von oben geboren. Und das ist auch der Widerspruch, den die beiden haben. Das werde ich euch versuchen, ganz deutlich zu machen. Denn Nikodemus hört diese zweite Lesart nicht. Er hört nur ein zweites Mal geboren. Und so reagiert er auch. Er sagt, Nikodemus entgegnete ihm, wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Kann er in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden? Nikodemus, der ist an Logik interessiert. Der will so ein Lehrgespräch haben, so vermute ich es zumindest. Und der sieht auch die Metapher dahinter nicht. Ein zweites Mal geboren werden. Der hört dieses von oben. Wir haben ja auch im Deutschen Worte, also im Altgriechischen, auch im Lateinischen ist es ja gebräuchlich. Du hast einen Begriff sozusagen, ein Wort, und du hast viele Bedeutungen dahinter. Logos zum Beispiel, was ich erwähnt habe, bedeutet Wort, Vernunft, Rede, Sprache. Und je nachdem, mit wem man spricht, hat er entweder alle oder nur eine oder ganz viele oder wirklich nur zwei Ebenen dahinter, die er abrufen kann. Und für diesen Nikodemus ist es eben nur dieses ein zweites Mal geboren und nicht dieses von oben her geboren. Der versteht das nicht, der sieht das nicht kommen, was Jesus da überhaupt will. Im Judentum dieser Zeit haben wir auch keinerlei Schrift, die irgendwie darüber philosophiert, nachdenkt theologischerseits, dass man erneut geboren werden könnte. Jesus erzählt also was völlig Neues und der sieht das nicht, der Nikodemus, obwohl er ein großer Lehrer ist. Und Jesus geht darauf ein und sagt, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus Geist geboren ist, ist Geist. Jesus bleibt dabei. Es ist eben nicht die leibliche Geburt, sondern es ist das geistliche Geborensein, Gezeugtsein. In der Baptistengemeinde erspare ich mir jetzt den Taufexkurs. Wir wissen davon, was wir reden. Und vielleicht, ich stelle mir das immer so vor, die beiden sitzen jetzt nachts beieinander und reden miteinander und ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber vielleicht ist Nikodemus ein bisschen verstört und verwundert. Und Jesus sieht das und er spricht das an. Er sagt, wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von oben geboren werden. Der Wind weht, wo er will und du hörst seine Stimme, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Ich kann es nicht mit Sicherheit natürlich sagen, aber ich höre eben so eine leichte Ironie in Jesu Worten bei diesem Wundere dich nicht. Es ist ja ein Wunder, ein Mysterion, ein Geheimnis. Da muss ich auch nochmal auf Luther kommen, der übersetzt es eigentlich sehr schön. Ein Wunder, ein Mysterion ist ein Geheimnis. Das hat er gebildet, dieses Wort. Wir nutzen das heute sehr gebräuchlich. Ein Geheimnis ist etwas, was nur die Leute wissen, die zu diesem Heim gehören. Angenommen, es gibt einen Ersatzschlüssel hier für die Gemeinde, dass man reinkommt. Und nur ihr, die ihr hier in dieser Gemeinde seid, wisst, wo liegt der Schlüssel, dass ich da reinkomme. Das ist ein Geheimnis. Und so ähnlich ist es mit dem Glauben. Die Schrift aufzuschließen und wirklich zu Jesus zu gehören, das ist nichts, was wir erzeugen können. Es ist ein Geheimnis. Und die, die den Schlüssel haben, die werden nie wieder vergessen, wo er liegt. Und ja, also ich sehe Jesus da so ein bisschen lächeln, das ist nur eine Unterstellung, das ist nur das, was ich mir vorstellen könnte, Konjunktiv, weil man weiß es nicht. Man kann diesen Wind, der ja oft ein Bild ist für den Geist Gottes, den Ruach im Alten Testament, Pneuma, Agatha im Neuen Testament, man kann ihn nicht greifen. Man kann Wind nicht greifen, man kann es auch nicht begreifen oder ergreifen. Man kriegt das nicht hin. Man hört nur seine Stimme. Man kann das auch mit Säuseln übersetzt, Luther. Du hörst sein Sausen wohl, Phoné, der Klang, die Stimme. Du hörst das, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit allen, die aus dem Geist geboren sind. Und Nikodemus, ich denke, der ist jetzt fertig. Der denkt sich jetzt, Mensch, jetzt macht er sich vielleicht auch noch lustig oder sagt, ja, wundere dich nicht, aber ich bin verwundert, ich wie ein zweites Mal geboren werden, von oben geboren, ich sehe überhaupt nicht mehr durch. Wie kann das geschehen, sagt er im Vers 9. Wie kann das geschehen? Und Jesus antwortet ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Nikodemus ist sprachlos. Wie kann das geschehen? Wie kann man das einfach glauben, von oben her gezeugt sein, von oben her gemacht sein? Und Jesus, der adelt und tadelt ihn gleichsam, wenn man so will. Er sagt ja, du bist der Lehrer Israels. Der Lehrer, nicht irgendeiner, da steht ein bestimmter Artikel, nicht ein Lehrer, er ist der Lehrer, die Autorität. Und er ist auch nicht der Lehrer der Juden, der Judäoi, sondern Israels. Die Juden per se als Begrifflichkeit kommen im Evangelium nach Johannes nicht so gut weg, lest es mal genau, denn das ist am spätesten abgefasst und man sieht den Bruch zwischen sozusagen diesem herausschälenden Christentum, wenn man so möchte, und im Judentum schon sehr deutlich. Das ist ein ganz spannender Prozess überhaupt, wie sich die gläubigen Christen dann positionieren müssen. Aber das wäre ein eigener Vortrag. Das ist so ein bisschen das, wo ich irgendwann mal, falls der Herr es will, also meinen Geschwistern dient, eine Dissertation schreiben würde. Das ist eine ganz spannende Zeit, das erste und das zweite Jahrhundert. Da gibt es auch von mir einen Vortrag dazu, der heißt Zeitenwende, falls ihr mal viel Zeit und Lust habt. Und ich will darauf hinaus, er ist der Lehrer Israels, des erwählten Gottesvolkes. Nicht einfach nur der Judenlehrer, sondern der Lehrer Singular Israels. Nikodemus wird hier von Jesus enorm geadelt und gewürdigt. Also diese beiden, du bist der von Gott gekommene Lehrer und du bist der Lehrer Israels. Die begegnen sich da mit sehr viel Respekt und Würde und Ehrerbietung. Und trotzdem versteht er es nicht. Er sagt ja trotzdem, wie kannst du das nicht verstehen? Das zeigt er ihm auch auf. Er zeigt ihm irgendwie auf, es geht hier nicht um so ein verstandbasiertes Lehrgespräch, sondern es geht um das, worauf es jetzt im zweiten Teil dieses Textes kommt. Ich weiß, das ist ein bisschen länger und ich habe auch mal überlegt, hier abzubrechen, aber der Text will uns da noch mehr sagen und auch ich will euch da nicht stehen lassen. Denn jetzt geht es darum, wie das geschehen kann, dieses Wunder, wie das passieren kann. Und der Text wechselt jetzt, zoomt ein bisschen raus, wenn wir da genau hinschauen, nicht nur aus diesem Dialog zwischen diesen beiden, sondern inkludiert vielleicht auch die Erfahrungen der ersten Christenheit, die sich eben auch sowohl den philosophischen Heiden gegenübersehen, als auch anderen Kulten, als auch ihren jüdischen Geschwistern. In Vers 11 und 12 lesen wir, Amen, Amen, ich sage dir, was wir wissen, davon reden wir und was wir gesehen haben, das bezeugen wir, doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Wenn ich euch zu über euch über irdische Dinge gesprochen habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich zu euch über himmlische Dinge spreche? Da schwingt das schon mit, dass viele, das lesen wir bei Paulus, das lesen wir an vielen Stellen in der Schrift, auch das Wort nicht angenommen haben. Und es geht weiter. Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Jesus hat die Kompetenz, um über dieses von oben her geboren Thema zu sprechen, weil er der ist, der von oben her kommt. Er ist der Menschensohn. Und was er nun redet, ist eine Anleitung, wie dieses von oben im Geist geboren werden gelingen kann, dieses Wunder, dieses Geheimnis. Und er illustriert das an einem Beispiel, das einem Lehrer Israels wie Nikodemus vertraut sein dürfte. Jesus wählt ein Bild, das sein Gegenüber kennt. Er redet von der ehernen Schlange, von der eisernen Schlange in der Wüste. Die musste erhöht werden, damit jeder, der darauf blickt, der in diese Richtung blickt, nicht stirbt. Liebe Geschwister, ich finde das immer wichtig, mit seinem Gegenüber Vor allem, wenn es um so etwas Zentrales wie den Glauben an Jesus geht, das ist das Wichtigste, was wir haben, das wichtigste Geschenk, was wir haben. Ich bin jemand, das merkt ihr, der redet gern in Gräzismen und Latinismen und kann seine Bildungssprache nicht verstecken. Aber der Punkt ist, wenn es um Jesus geht, ist der Job, den ich habe als sein Nachfolger, wenn ich mein Gegenüber kenne, euch kenne ich noch nicht, aber je nachdem, was mein Gegenüber für einen Beruf hat, was er für eine Geschichte hat, in welcher Sprache er sich wohlfühlt, nicht ich, demjenigen einen Schritt entgegenzukommen. Und ich nehme an, dass Jesus einfach gesehen hat, der Nikodemus ist verwirrt, der versteht nicht, was ich ihm sagen will mit diesem von oben und erneut geboren werden. Ich sehe die Verwirrung in ihm. Wie kann ich meinem Gegenüber helfen, dass er meine Rede versteht, weil sie ja ewig heilt, weil sie zu ewigem Heil fühlt. Und deshalb denkt er sich, das ist ein Lehrer Israels, das ist jemand, der kennt die Tora in- und auswendig. Also erkläre ich dem jetzt, wer ich bin, anhand dessen einer Geschichte, die er schon kennt. Also nehme ich die Geschichte von dieser ehernen Schlange, die erhöht werden musste, so wie ich erhöht werde, damit derjenige das versteht, damit Jesus das sehen kann. Diese Schlange, die ist ein Zeichen dafür, dass man geheilt wird von dem Gift des Todes, wenn man das überträgt in Jesus. Ein Zeichen, das erhöht worden ist und jeder, der es erblickt, der es ersieht, der es annimmt, der wird heil. Jesus ist dieses Heilszeichen am Kreuz. Wenn man in seine Richtung blickt, auf ihn hin vertraut, Glauben ist eine richtungsweisende Entscheidung. Man glaubt in eine Richtung, sozusagen. Dann wird man nicht zu Schanden werden. Und dann kommt dieser Vers, der für viele so vertraut ist, Johannes 3,16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Wer ihn annimmt, wird gerettet. Der, welcher in seine Richtung blickt, auf ihn hinblickt und da wirklich glaubt, dass da Rettung entsteht, der wird heil. Und das ist ein Wunder. Und der Mensch kann sich nicht aus seinem Fleisch heraus selbst befreien. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist erneut geboren ist, das ist Geist. Das ist der Zweck der Sendung des Sohnes. Nicht das Gericht, das ist nicht aufgehoben. Ihr wisst es, das Preisgericht und das Weltgericht, wie das ineinander eingepreist ist, wenn man so sagen will, das ist nicht uninteressant, ist nicht irrelevant, ist, was wir tun. Aber das steht und fällt damit, wer Jesus ist. Wozu er ist. Es ist entscheidend, ob er für uns nur ein von Gott gekommener Lehrer ist, ob er jemand ist, wo wir sagen, Mensch, das ist ethisch, aber nicht so verkehrt, was er da erzählt. Oder das ist ja jemand, der macht sich für Liebe stark oder dass man irgendwie besonders barmherzig ist. Ich weiß nicht, wie ihr zu ihm aufgestellt seid. Ich mache Mut dazu, wenn ihr das noch nicht festgezogen habt, mit ihm zu gehen, ihm nachzufolgen. Es war für mich die beste Entscheidung meines Lebens, jemanden nachzufolgen, der mir Schuld nimmt, der mir egal, wie das Leben gerade verläuft, auch an Tiefpunkten Fokus gibt, Zuversicht und Trost, an Höhepunkten Freude mit mir teilt. Ich mache euch Mut, wer das noch nicht hat, es festzumachen. Wer schon lange mit ihm unterwegs ist, dem brauche ich das gar nicht zu erzählen, aber dem mache ich Mut dazu, es anderen zu erzählen. In den Worten, die sie verstehen. Wenn ich mit einem Bauingenieur rede, sollte ich anders sprechen als mit einem Fußballer, anders als mit einer Modedesignerin. Man sollte immer versuchen, zumindest dem anderen einen Schritt entgegenzukommen, wie Jesus dem Nikodemus ein Bild bringt, was der andere mit einer hohen Wahrscheinlichkeit verstehen kann. Und sich selber da, ich komme nicht von Sosa herab zu euch. Ich darf das Privileg haben, heraufzukommen, mich hier hinzustellen, obwohl ich ganz unten eigentlich stehen müsste, sozusagen auf Augenhöhe mit euch, versuche ich hinzukommen und euch zu dienen. Und so wünsche ich euch das, dass euch das gelingt, für die Nächsten, die Leute, die euch an der Seite stehen, gestellt werden, die Sprache zu finden, das zu verkünden. Es steht und fällt mit diesem Jesus. Wer ist er? Wozu ist er da in meinem Leben, dem Leben von vielen? Nikodemus und mit ihm viele, die an Glauben interessiert sind, nach segensreichen, sinnhaften Leben suchen, fragen sich das. Und unser Text zeigt es. Er ist ein Lehrer, der den Weg zum ewigen Leben weist. Ich fand das besonders schön, diese Einleitung, Gordon, die du gemacht hast. Didaktisch wertvoll, könnte man sagen. Jemand, der den Weg schon bereitet hat, der selbst der Weg ist und der sich nicht zu schade ist, den vorzugehen und den selbst vorzulaufen und Wegweiser zu setzen, dass man nicht abstürzt. Er ist ein Lehrer, der zum Leben weist. Doch am wichtigsten ist, dass er nicht nur den Weg weist, sondern eben selbst der Weg ist. An seiner Person, an seinem Wesen, an seiner Usia, würden die Griechen sagen, ist das Heil gekoppelt. Er ist der von Gott gesandte Lehrer, der von Himmel gekommene Menschensohn, der erhöht wurde, damit auch wir zum Himmel erhöht werden können. In Jesus liegt das Heil. Er ist der Schöpfungsmittler. Er kann vollbringen, dass wir von oben her geboren werden. Und selbst wenn dies ein wundersames Wunder ist und der im Geist Geborene dem Winde gleicht, dessen Wesen man eben nicht begreifen kann, nicht ergreifen kann, nicht festhalten kann. Wer in Jesu Richtung blickt, auf ihn vertraut, der wird von oben her im Geist geboren werden und das Reich Gottes sehen können. Das zu glauben und denen zu verkünden, die wie Nikodemus interessierte Suchende sind, das schenke uns der liebende Gott.